Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich darf Sie herzlich zu diesem Audio-Podcast anlässlich der Ausstellung von Uta Bellina-Weger im Museum Boppart begrüßen. Mein Name ist Ulrich Herburger. Ich habe für diesen Podcast mit der Künstlerin in der Vorbereitungszeit zur Ausstellung ein längeres Interview geführt. Zunächst möchte ich Ihnen die Künstlerin vorstellen, ihre Intentionen und den Schaffensprozess, der hinter den Arbeiten liegt. Im zweiten Teil geht es dann um die Ausstellung im Museum Boppart. Ich wünsche Ihnen interessante 30 Minuten mit Uta Bellina-Weger. Künstlerin Uta Bellina-Weger ist in der Gemeinde Götzis in Vorarlberg im westlichsten Bundesland Österreichs aufgewachsen. Vorarlberg grenzt im Westen an das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz, im Norden an Deutschland, der Bodensee verbindet die Länder in dieser Großregion. Diese liegt ebenso am Rhein wie Boppart, allerdings am Alpenrhein, gleich weit entfernt von Wien und Paris. Uta Bellina-Weger ist in handwerklich-landwirtschaftlich geprägter Umgebung in einer renommierten Architektenfamilie aufgewachsen. Sie hat in Wien an der Universität für angewandte Kunst und in New York sowie an weiteren Universitäten studiert und durch Stipendien und Auslandsaufenthalte, zum Beispiel in Japan, internationale Erfahrungen gesammelt. Sie hat 2 Jahrzehnte lang als innovative Pädagogin in Gymnasien, Hochschulen und Universitäten unterrichtet, um sich dann ausschließlich ihren eigenen Arbeiten zu widmen. Nach umfangreicher nationaler und internationaler Ausstellungstätigkeit ist die Werkschau im Museum Boppart ihre bisher umfangreichste.
Ja, das Bopparder Museum ist ein kulturhistorisches Museum und bis vor 6-7 Jahren war es das fast ausschließlich. Und jetzt, durch die neue Leitung, ist es auch ein zeitgenössisches Kunstmuseum. Und Boppart, das liegt am Rhein zwischen Mainz und Koblenz, an einer sehr schönen Weinstraße, wenn man so will. Der Rhein führt dort auch Schiffe mit sich, Besuchern, die dann an den verschiedenen Anlegestellen auch anlegen. Die Lorelei, würde ich sagen, ist da ziemlich bekannt. Und dieses Boppart Museum ist in einem Wehrturm bzw. in einem alten Schloss, das schon 800 Jahre alt ist und natürlich bauliche Veränderungen erfahren hat über die Zeit. Und jetzt ganz besonders und da, wo ich auch wirklich meinen Anschluss finde, ist, dass der berühmte Michael Thonet dort geboren ist in Boppart. Und kaum einer weiß das. Thonet wird nach Wien verortet. Thonet hat sozusagen in Wien den Durchbruch gehabt mit seinen berühmten Buchholzmöbeln. Also der Wiener Kaffeehaussessel ist sozusagen die Erfindung von Thonet. Aber wirklich erst hat seinen Ruhm erlangt in Wien. Nämlich als Fürst Metternich im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, in Koblenz Urlaub machte und von diesem Thonet gehört hat. Und er hat ihn nach Wien geholt. Da war er schon 42 und er hat dann in Wien einen Auftrag bekommen für das Café Daum, das gibt es heute nicht mehr, einen Stuhl zu entwickeln. Und dieser berühmte 14er, wie man ihn auch nennt, ging dann um die ganze Welt. Also der hat dann so einen Durchbruch erfahren, dass er weltweit exportiert wurde. Aber zuvor braucht es natürlich eine entsprechend große Produktionsstätte. Es wurden vor den Toren Wiens Produktionsstätten errichtet, dann sogar über der Grenze in Brünn und so weiter, also an diversen Stellen mitten in Europa. Und ganz bekannt ist dann der 18er, also zeitlich etwas später entwickelt wurde der 18er Stuhl, der dann auch als südamerikanischer Stuhl benannt wurde. Und der ist dort heute noch in Argentinien zum Beispiel in Kaffeehäusern zu finden. Der Thonet-Stuhl ist tatsächlich die erste Verbindung zu diesem Museum. Er war für mich Anlass, Kontakt aufzunehmen und das hat sehr schnell eigentlich auch Früchte getragen, weil die Vielfalt meiner Arbeit offensichtlich überzeugt hat. Und Tonet ist aber etwas, womit ich mich schon länger beschäftige. Ich habe sowohl als Kind schon auf Tonets gesessen. Mein Vater hat schon zusammen begonnen und wir hatten einige in meinem Elternhaus. Später habe ich selbst welche auf Flohmärkten und so weiter gefunden, gekauft und restauriert. Und heute noch sitze ich hier auf diesen Sesseln und sie lassen mich nicht los. Ich habe immer wieder gesucht, natürlich sind es immer mehr Raritäten, inzwischen werden sie sehr teuer auch gehandelt, vor allem wenn sie original und alt sind. Aber da und dort kann man doch noch Schnäppchen finden. Die Tonets haben einen Makel, wenn sie nämlich mit diesem berühmten Wiener Geflecht versehen sind, als Sitzfläche, also ein ganz zartes Rohrgeflecht, das sehr schnell kaputt geht, hat kaum einen Widerstand, kaum kommt etwas Spitzes drauf, gibt es dort ein Loch, ist es zerrissen. Dieses Handwerk geht verloren, das kann man heute kaum mehr machen und wenn, dann sind es nur noch wenige, die das können. Also meistens ist der Tonet irgendwo lädiert, ist kaputt, wackelt auch gern, weil die Auflageflächen, wo sie montiert werden, die einzelnen Teile, einfach sehr gering ist. Also und deswegen werfen ihn auch manche Leute dann frühzeitig weg. Und ich finde das nicht nur schade, sondern es ist für mich genau der Anlass, an den Stellen, wo der Tonet auch seine Defizite hat, dort eigentlich einzusteigen. Ich hole ihn her, muss ihn manchmal ablaugen, muss ihn verfestigen, muss manchmal diese Sitzfläche erneuern, ergänzen. Und dann ist diese Form mit den verschiedenen Kurven und den verschiedenen Lehnen, die er hat, also man redet da von einem Bogen oder man redet von einem Nadelöhr oder man redet von einer Tropfenform. Also er hat verschiedene Lehnen und die sind dann auch Anlass für mich formalästhetisch auf diese Rundungen auch einzugehen. Oft arbeite ich nach der Restaurierung, vor allem wenn er sehr schäbig ist, insgesamt so drüber, dass es viel zuzudecken gibt, viel zu verhüllen gibt. Übrigens ein Begriff, der mich auch seit langem schon beschäftigt. Manchmal wird aus dem Defizit ein Vorteil, dass ich daraus etwas generiere, was dann noch als ironischer Unterton oder als Humornote dazukommt. Das kann dann daraus etwas hervorwachsen. Es kann etwas angebracht werden, was den Stuhl ergänzt. Das erlaube ich mir sozusagen, in dieses Ikonenhafte einzugreifen. Ich habe auch Spaß daran, tatsächlich etwas anzupacken, etwas anzugreifen, was fast heilig ist. Und das nehme ich mir heraus. Anfängen war es mir noch wichtig. Also Anfänge heißt in dem Fall vor 6, 7 Jahren, als ich begonnen habe, mit Möbeln zu arbeiten, also Stühle und Lampen. Da war mir wichtig, dass man auf den Stühlen noch sitzen kann. Diesen Spagat zu gehen zwischen noch Gebrauchsstück und schon Schaustück, also bin ich jetzt schon in der Kunst zu Hause oder bin ich noch im Design zu Hause, das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon länger. Es gibt auch keinen Begriff dafür, also den müsste man noch erfinden. Man behilft sich dann mit Schnittstelle oder Art Design oder solchen englischen Versatzstücken, die dann quasi helfen. Aber das gilt es noch zu finden. Was ist das jetzt letztlich? Eben ein Stuhl noch zu benutzen oder ist es nur zu beschauen, nur anzusehen? Und toll ist, er ist ja auch ein Objekt, um das man drumherum geht, wie um eine Skulptur. Und dieser Gedanke, dass er sozusagen nach Lust und Laune einmal ein Gebrauchsstück ist und dann aber doch so attraktiv ist, dass er auch Schaustück ist oder so attraktiv ist, dass ich ihn gar nicht berühren will, dass ich gar nicht drauf sitzen will. Das wäre eine sehr schöne Sache, dass dieses Teil tatsächlich also fast ein Heiligtum wird und dementsprechend auch seinen Platz bekommt. Da habe ich mich auch länger beschäftigt mit dieser Überlegung, dass der Stuhl tagsüber seinen Zweck tut, nämlich dass ich drauf sitze und abends stelle ich ihn weg bzw. hänge ich ihn an die Wand. Ich habe auch einige Beispiele mit Wandvorrichtungen, dass der Stuhl ein Bild wird, also ein dreidimensionales Bild und wiederum beide Zwecke erfüllt. Mir geht es schon sehr stark um künstlerische Überformung, dass der nicht nur formal erinnert und tatsächlich rückgeführt werden kann zu seiner Herkunft, sondern dass er auch eine Oberfläche mitunter bekommt, die so noch nicht da gewesen war. Also diese Oberfläche wird nicht unbedingt verbunden mit einem Möbelstück. Es ist mehr als Stoff, es ist mehr als Holz, es wird etwas anderes. Da experimentiere ich ganz gern. Kommen vielleicht zwei Komponenten zusammen. Die eine ist, dass ich gerne Dinge kombiniere, die vorher so noch nicht zusammen gesehen wurden oder so gemacht wurden. Da kommt also ein Stück weit auch meine handwerkliche Vielfalt dazu. Ich habe eine Textilausbildung, ich habe eine technisch-handwerkliche Ausbildung und ich bin eine Tochter eines Architekten und Designers, habe also sowieso immer schon mit Gebrauchsartikeln im Alltag zu tun und auch in Häusern gelebt, die also nach, sagen wir mal, 20. Jahrhundert Bauhausmitteln und Zielen gestaltet war. Also es verbindet sich alles. Es wird bei mir wie zu einer Synthese zusammengeführt. Und das macht mich vielleicht auch ein Stück weit aus, dass ich hin und her jongliere und spiele mit den diversen handwerklichen Techniken und mit den räumlichen Vorstellungen und dann eben mit den funktionalen Aspekten, die in einem guten Design kommt. Die Funktion mit der Ästhetik wird eins, sie kommt so zusammen, dass es quasi keine andere Möglichkeit gibt, nur genau die. Und also da ist nichts zu viel an Dekoration, im Gegenteil, Dekoration ist da nicht gewollt. In meinem Fall erlaube ich mir, da und dort dekorative Elemente dazu zu tun, wenn sie ein Lächeln auf den Mund bringen, das ist schon erlaubt. Andererseits kann es auch sein, dass ich fast zerstörerisch an das Ding herangehe. Auch das erlaube ich mir, etwas zu zerlegen, zersägen und neu zusammenzusetzen. Aber in jedem Fall bin ich ein Oberflächenfetischist. Also wenn man meine Oberflächen anschaut, dann sind die sehr vielfältig. In der Ausstellung in Boppard zeige ich einige Varianten. Es gibt viel mehr, aber da begrenze ich mich jetzt doch ein Stück weit auf Tonetz einerseits und dann auch im Hinblick auf den zweiten Teil der Ausstellung, der nämlich meine Verhäutungen zeigt. Im oberen Geschoss habe ich auch etliche der Stühle mumifiziert bzw. mit Papier behandelt. Das ist sozusagen mein Medium, um zu verhüllen. Das ist ein jahrzehntealtes Medium für mich, das Papier, mit seinen Fasern, mit seiner Transparenz, mit seinen Möglichkeiten, damit umzugehen. Etwas, was vorher sehr zart, zerbrechlich, fast sehr schnell sozusagen das Zeitliche segnet, das in einer Form zu verwenden, die auch haltbar wird. Aber nicht nur haltbar, eben auch eine Oberfläche mir bietet, die hautartig daherkommt. Die Fundstücke sind beides, sowohl meine Stühle als auch die Gerätschaften, die immer zur Anwendung kommen. Davon habe ich früher sehr viele regelrecht gesammelt, also bin auf Suche gegangen, habe auch Sammler gehabt für mich. Inzwischen hat sich das ein bisschen verflacht durch die Möbelbearbeitung, aber es sind immer gebrauchte Eisenobjekte und darunter kann man jetzt verstehen, dass es ehemalige Gerätschaften sind, also zum Beispiel aus der Landwirtschaft, aus der Baubranche, Gerätschaften, die heute aussterben, weil heute wird mit Maschinen mehr oder weniger alles gemacht. Und oft sind es Gerätschaften, die ich persönlich aufgrund der spezifischen Form nicht einmal zuordnen kann. Und mitunter weiß nicht einmal ein Kenner, was es eigentlich ist. Also da wurden, sagen wir, in Ostösterreich, wo die Landschaft flach ist, andere Ackergerätschaften verwendet als bei uns hier im Westen. Und für mich die Gemeinsamkeit dieser Geräte ist, sind eigentlich der Aspekt der Aggressivität. Also diese Geräte, Eisengeräte, Fundstücke sind von Natur aus gefährlich, wenn man so will. Also das sind zum Beispiel Heugabeln, Mistgabeln, Kohlegabeln oder Sägeblätter und da alle Varianten von Band, Bogen, Kreissägeblätter. Und immer sammle ich dann in allen Größen und Dicken und Varianten. Also das ist dann auch so eine Leidenschaft, dass es mir nicht genügt, ein, zwei Stück. Ich brauche dann 30 oder so und will auch die verschiedenen vor mir sehen und daraus ergeben sich für mich dann wieder auch neue Reihungen. Und was ich damit mache, das ist dann der Gegenstand an sich, der liegt dann eine Weile vor mir oder neben mir, ich gehe mit ihm schwanger und er wird dann mit der Zeit, bekommt er eine Veränderung. Aber es ist nicht immer klar, wie ich vorgehe, also von Anfang an. Aber meistens will ich, dass diese Aggressivität, sprich diese Kanten, diese Klingen, diese Spitzen, diese Zähne, diese Zacken, die so ein Gerät hat oder diese Schraubmomente, wo etwas in etwas anderes eindringt, also immer ein aggressives Moment, das möchte ich unterbinden, möchte ich unterlaufen. Also da tue ich praktisch Einhalt gebieten, indem ich das stoppe mit einem vermeintlich zerbrechlichen Material, genau das Gegenteil, also diesem dünnen, zarten Papier, das ich dann drum anwende, rundherum wickle, sodass die Aggressivität verloren geht, also oder zumindest eingedämmt wird. Aber der Betrachter kann das immer noch spüren, dass da etwas Härteres drunter liegt. Etwas per se Angriffslustigeres und dem wird Einhalt geboten. Und das Schöne ist, das ist dann ein Effekt, der kam mit der Zeit, je mehr ich von diesen Dingen dann fertig verhäutet, mumifiziert, ummantelt vor mir liegen sah, desto eher wurde das plötzlich zu einem Wesen, zu etwas irgendwie menschlich-tierischem, zu etwas Gewachsenem, zu etwas, was eben aus der lebendigen Natur kommt. Und ich war total überrascht, dass etwas, was vorher kantig war und ein Gerät erinnert hat, jetzt plötzlich etwas Wesenhaftes bekommt. Also manchmal ist es so, dass Dinge einen selbst überraschen. Also wenn in einem Prozess passieren Dinge und diesen Zufall, der dann dazu stößt und kommt, den auch zu belassen, das ist auch ein sehr erfüllendes Moment, dass man dann tatsächlich ja, eine eigene Überraschung, ein Aha-Erlebnis oder so bekommt. Das ist schön.
Sie hören den Podcast zur Ausstellung von Uta Bellina-Wäger im Museum Popart von Jänner bis Mai 2022. Im ersten Teil habe ich Ihnen die Künstlerin, ihre Herkunft und Konzepte vorgestellt. In den nächsten 15 Minuten geht es um die Ausstellung im Museum Popart.
Ja, das Museum hat, wie gesagt, eine 800-jährige Geschichte. Und natürlich in so einer Zeitspanne erfährt das Museum ständig Erweiterungen. Das war mal ein Wehrturm am Rhein. Und dann sind Erweiterung passiert in Form von Langhäusern dazu, das kam ein Hof dazu, es ist ein Gehöft und es hat inzwischen eine sehr lange Front zum Rhein hin, zum Wasser. Dort wirkt es einerseits wie ein Schloss und hat aber durch den Wehrturm dann wieder was Wehrhaftes, also ist eher eine Burg. Und es nennt sich auch Kurfürstliche Burg. Und seit einigen Jahren, jetzt seit 2014, ist das grundsaniert worden, das Gebäude, und hat einen neuen Glasstahlbau dazwischen, also als Eingangstrakt, wurde tatsächlich ein Fremdkörper sozusagen eingefügt, der in die heutige Zeit verweist. Und das hat es mir auch angetan, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so wie dort die Verbindung hergestellt wurde von dem Architekten, möchte ich auch ein Exempel statuieren, nach außen ein Zeichen setzen, dass da nicht, also hinter dieser Architektur noch was Besonderes ist. Und für mich war das der Anlass, für diese Ausstellung schon außen zu beginnen. Und dieser Glasbau ist eine Art durchsichtiger, transparenter Verbindungstrakt, aber von dort gehen jeweils in beide Richtungen, nach oben und nach unten dazu in den Turm, x Wege. Also da gibt es Rundwege, aber es gibt auch vor und zurück und es gibt Wendeltreppen und so weiter. Und nach einem Durchgang ist man fast erschöpft und erschlagen und von der Vielfalt dieser Räumlichkeiten. Und das habe ich gedacht, das muss ich zusammenführen, das muss ich irgendwie begleiten. Und da war für mich ein Mittel, den Betrachter sozusagen hineinzuziehen und durchzuführen, ein sogenannter Faden, wenn man so will, wie ein Ariadne-Faden im Labyrinth. Ich verwende aber keinen roten Faden, sondern einen weißen. Und es beginnt also draußen an der Glasfassade mit einem 16 Meter hohen Band, das über all die Etagen nach unten gespannt ist, sodass man es von der Weite aus sehen kann. Es ist aufgrund der Leichtigkeit leicht dem Wind ausgesetzt, das heißt, es bewegt sich. Also, und da ist etwas, was sonst nicht da ist an dieser Fassade. Und dieses Band führt nach innen, führt über das Getreppe, in die Geschosse und durch die Räume durch die vielen Türen durch. Und dieses Band ist also nicht nur jetzt der Begleitfaden, sondern er wird zu etwas anderem noch. Nämlich, also wenn er an der Fassade Fahne war, ist er in Getreppe Aufhängung mitunter. Und in den Räumen wird er mit Bestehendem verwoben, wird auch mal zum Teppich, wird mal zum Wandbehang, wird mal zum Vorhang, wird auch mal zur Verspannung, Verwebung, Verknotung, und daran hängen, stecken, liegen meine Exponate, aber auch manche Exponate der bestehenden Ausstellung. Und ich darf in der bestehenden Tonet-Ausstellung vor allem dort meine eigenen Tonets einschleusen. Und ich darf, und da kommt jetzt wieder das kleine Humorelement dazu, ich darf da stören und ich darf sozusagen dagegen anstinken, wenn man so will, beziehungsweise darf das Heiligtum leicht antippen und sagen, hallo, da gibt es noch eine Erweiterung, eine Fortsetzung und so weiter. Und dieses weiße Band ist also wirklich mehr funktional. Es interessiert mich, wie das Publikum darauf reagiert. Natürlich ist ja nicht alles vorhersehbar, aber ich stelle mir schon tatsächlich in den einzelnen Räumen verschiedene Konstellationen vor. Zum Beispiel, jeder Besucher tendiert unbewusst von einem Raum zum nächsten das Ausgangszeichen zu suchen, also dieses berühmte Exit-Zeichen oder die laufende Strich-Männchen-Figur, die dann da hinausgeht. Und nimmt meistens den kürzesten Weg. Was ich mache, ist, ich verstelle ihm den Weg. Der Besucher muss andere Blickwinkel quasi zwangsläufig einnehmen, weil ich ihn mit diesem Band anders führe, als im Normalfall ja wahrscheinlich gehen würde. Und also da kann sein, dass ein Besucher das mit sich machen lässt, ein anderer vielleicht aber drauf mit Humor, aber ein anderer mitunter auch mit Aggression reagiert, kann ich nicht sagen, aber das kalkuliere ich mit ein. Auf jeden Fall soll der Besucher also nicht unbewegt hinausgehen. Und ich bin ein Begleiter, ich führe ein Stück, ich eröffne ihm neue Wahrnehmungsmöglichkeiten, neue Denkkombinationen und führe ihn letztlich bis in den Wehrturm, bis in den fünften Stock hinauf. Und da kann ich nichts mehr ausrichten, weil dort hat er eine 60-Grad-Aussicht. Und die ist so schön, dass meine Kunst braucht es nicht mehr. Also eigentlich ist der Besucher, der Vervollständiger der Ausstellung. Dieses Band macht Sinn im Zusammenhang mit dem Begeher, Besucher, Betrachter und es nimmt ihn quasi ein bisschen an der Hand und bietet ihm unterschiedliche Möglichkeiten. Auf jeden Fall soll er nicht hinausgehen und sagen, das war jetzt langweilig oder so. Ein künstlerisches Prinzip beginnt bei mir, wenn ich weiß, dass ich ausstelle, beginnt es mit dem Raum, wo ich ausstelle. Also es ist mir nie egal, was das für eine Örtlichkeit ist, was das für Umstände sind, ob draußen oder drin, es wird immer Bezug genommen auf die Umgebung. Und im Gegenteil, das ist für mich der zweite Teil meiner Werke, wenn man so will. Meine Werke sind anpassungsfähig, aber ich schleuse sie auch bewusst in die bestehende Situation ein. Das bin ich mir selbst schuldig und dem Raum und eben dem Erlebnis dieses Raumes. Und in diesem Fall ist es meine erste Ausstellung, die A, so groß ist, 1200 Quadratmeter bespiele ich, und B, so viel zusammenführt an Möglichkeiten und an Ausdrucksbedingungen. Und ich interessiere mich für die Räumlichkeit auch historisch gesehen. Wie lange steht die da? Was hat die für Bedingungen? Wo ist das Licht? Wie führt es mich durch den Raum? Wo sind die Öffnungen, Türen und so weiter? Welche Möglichkeiten bietet mir eine Decke, eine Wand, ein Boden? Wo kann ich schon in Bestehendes eingreifen? Das ist ganz ähnlich wie bei der Werkproduktion selbst, also immer wieder das als Potenzial sehen, was schon da ist und darauf Bezug nehmen. Es ist eine Herausforderung jedes Mal, aber die nehme ich sehr, sehr gerne an. Mir ist sogar ganz recht, wenn ich nicht eine White Cube-Situation vorfinde. Also das bedeutet klare, viereckige Galeristenräume in Weiß. In meinem Fall hier sind die Räume oft weiß, aber sie haben da mal eine Stuckdecke und dort mal eine Balkendecke und dementsprechend gehe ich darauf ein. Kunst ist mein Leben. Kunst sind meine Kinder. Es ist, ich würde so sagen, schon von Kind an der Gestaltungstrieb so groß, dass ich immer fast alles um mich herum in irgendeiner Form gestaltet habe. Es hat alles seine Aufwertung bekommen durch frische Anordnung, durch Hinzufügung von etwas Gefundenem, durch Neukombinationen. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, gestalten im Sinne von aus nichts etwas machen. Ich bin aufgewachsen auch in einem Haushalt, der hatte nicht alles gegeben an Spielzeug. Aber ich hatte einen Opa und einen Dachboden und einen Keller und Werkstätten. Der zweite Opa hatte eine riesen Werkstätte, wo ich fündig wurde und verschiedenste Dinge einfach haben durfte und mit denen herumjongliert habe, gespielt habe. Und irgendwie hat das wahrscheinlich auch meine Kreativität tatsächlich gefördert. Und auch seitens der Eltern bin ich gefördert worden. Ich durfte sehr viel diesbezüglich machen. Aber auch eine sonntägliche Wanderung hat mir die Augen geöffnet und hat meinen Fokus auf Dinge am Boden gelegt. Ja, alles Mögliche, was ich gefunden habe. Oder auf Reisen. Sehr vieles an Naturalien, an Gewachsenem, an Anorganischem oder Organischem. Verschiedenste Dinge. Und damit mich umgebe. Und dann irgendwann kommt der Trieb oder das Ansinnen damit, was machen zu wollen. Und dieser Blick für die unscheinbaren Dinge, für die Kleinigkeiten, eben auch für die gefundenen Sachen und dann jetzt in unserer Wegwerfgesellschaft auch oft eben für Weggeworfenes habe. Das ist im Fall der Sessel schon krass, dass da etliche Sessel auch tatsächlich von der Halde kommen. Und da will ich natürlich noch ein Vorbild sein im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich sage, hey, da gibt es etwas, was du wegwirfst, aber das hat immer noch Möglichkeiten. Da ist noch viel rauszuholen. Man muss nur da und dort noch Hand anlegen und das und dort vielleicht verschönern, ausbessern oder eben in meinem Fall künstlerisch noch überhöhen und überformen. Aber das ist ein nicht unwichtiger Nebenaspekt. Ich will nicht sagen, dass ich Recyclingkunst mache, auf gar keinen Fall. Also ich verfremde die Dinge doch sehr stark und es wäre mir nicht genug zu sagen, ach, das ist jetzt Upcycling und da kommt ein bisschen Farbe dazu oder ein bisschen Stoff und dann habe ich schon die Lösung. Das würde mir nicht reichen. Die Überlegungen, die ich anstelle, die sind meistens sehr breit gefächert und tippen auf verschiedene Bereiche an. Das Digitale spielt für mich eine sekundäre Rolle, gebe ich zu. Es ist ein Mittel zum Zweck. Zu distanziert, zu entfernt. Also ich bin jemand, der mit den Händen tasten muss, greifen muss. Ich habe auch kaum Mittel in der Hand wie Pinsel oder so. Am liebsten habe ich das in der Hand, alles. Spüre mit den Fingerkuppen, mit der Haut. Und das gibt mir auch eine besondere Empfindung. Also die beglückt mich auch ein Stück weit. Der Stellenwert dieser Ausstellung an diesem Ort ist schon groß. Zum einen ist zwar vor Covid die Entscheidung gefallen, dass ich da ausstellen darf. Zum anderen hatte ich vor 2 Jahren im Rahmen von 200 Jahre Tonet im Wiener MAK, also im Museum für angewandte Kunst in Wien, eine Beteiligung. Ich durfte als eine der 5 Künstlerinnen innerhalb von 240 Exponaten dabei sein. Das war also schon einschlägig, was das betrifft. Aber der jetzige Schritt ist nochmal ein größerer. Zweitens die Möglichkeiten, die man mir bietet. Ich habe carte blanche bekommen, dass ich quasi überall eingreifen darf und mit den Räumen umgehen, so wie ich mir das vorstelle. Es wird mir Hilfe zuteil und ich kann machen. Also das ist eine sehr schöne Situation. Und die lange Vorbereitung, das ist es wert. Und es wird auch eine Publikation geben. Und die eine oder andere Begleitveranstaltung mitunter. Also es ist ein Museum trotzdem. Und auf jeden Fall angesichts der Corona-Situation jetzt schon was Besonderes, auch wenn ich jetzt mit ein bisschen Bedenken da hinschaue. Aber das wollen wir nicht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und dass Sie einige interessante Informationen zur Person Uta Bilina-Wäger, ihrem künstlerischen Schaffen und der Ausstellung im Museum Boppard bekommen haben. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Ulrich Hirburger.